Heute präsentiere ich dir Teil 2 meines Talks mit Dirk Kräuter. Es wird ein bisschen persönlicher, es gibt ein paar ganz spezielle Strategien von Dirk, er plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen und all das habe ich für dich gleich nach dem Intro.
Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Ansonsten ist es, finde ich, sehr spannend, dass du ja auch eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht hast und auch selber mit einer Handelsvertretung angefangen hast, weil ich hatte das vor einiger Zeit, wir haben jetzt eine Solaranlage auf dem Dach und da gibt es ja unglaublich viele Anbieter, die dir eben was verkaufen wollen. Und wir hatten da mit einem der Größten in der Branche dann so ein Verkaufsgespräch, auch via Zoom-Meeting, so wie wir jetzt hier auch sitzen. Und man hat sehr schnell gemerkt, dieser Mensch wurde fürs Verkaufen ganz okay geschult, hatte aber von der Materie, von seiner Solaranlage so überhaupt keine Ahnung. Also bei den simpelsten Fragen, die irgendwo im Katalog wahrscheinlich stehen, musste er sagen, ja, da muss ich mal in der Fachabteilung nachfragen und so weiter. Und da war dann für mich sehr schnell klar, bei dem kaufen wir halt nicht, auch wenn er sympathisch ist und so weiter. Also wie wichtig ist für dich als Verkaufstrainer, dass du ja auch aus deiner also wirklich soliden handwerklichen Ausbildungen, wie gesagt, Groß- und Handels- und Außenhandelskaufmann, das Verkaufen sozusagen auch schon von den Basics her gelernt hast und so eingestiegen bist.
Ja, ich habe in meiner Ausbildung ganz viel gelernt, aber überhaupt nicht, wie man verkauft, überhaupt nicht. Ich habe in einem Heizungs-Sanitär-Großhandel gelernt und ich war dort auch an der Theke und ich war auch in der Badausstellung und warum haben die Leute, also erstmal, ich habe dort Verkaufen nicht gelernt. Ich habe geguckt, wie machen es die anderen und habe dann geschaut, dass ich die anderen irgendwie imitiere und das so ähnlich mache. Ich will nicht sagen, da habe ich das gelernt. Danach kam die Handelsvertretung und ich muss auch da sagen, ich weiß noch, ein Kunde hat mir mal gesagt, Dirk, wir haben bei dir gekauft, weil du begeistert bist, weil du Ahnung von deinen Produkten hast, weil du sympathisch bist und weil du hartnäckig warst. Aber wir haben bei dir nicht gekauft, weil du uns irgendwie überzeugt hast. Wir haben bei dir gekauft, weil ja, der Dirk, der kommt immer. Und der Dirk ist sympathisch. Ja, und wenn wir eine Frage haben, die kann er auch fachlich immer beantworten. Aber nicht, weil ich irgendwie eine geile Verkaufsgesprächsführung habe. Das ist wichtig. Also die ersten Jahre als Handelsvertreter habe ich verkauft über meine Energie, über meine Begeisterung, auch über mein Fachwissen. Aber den Begriff Einwandbehandlung habe ich gehört, da war ich, glaube ich, 4 oder 5 Jahre schon im Vertrieb.
Okay.
Ich gehört. Ich wusste gar nicht, was das war. Ich wusste nicht, dass es einen Beruf gibt, der Verkaufstrainer heißt. Dass es einen Lehrerberuf gibt für das Thema Verkaufen. Das wusste ich nicht. Also ich bin da sehr autodidakt. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass meine Kollegen einfach viel mehr verkaufen als ich. Und habe dann wieder das aus dem Sport gemacht, Modeling of Excellence. Ich bin zu den Kollegen gegangen, habe gesagt, du verkaufst Produkt A total gut. Wie machst du das? Und das war spannend, im ersten Jahr meiner Handelsvertretertätigkeit haben die mir alles erklärt. Ich habe total viel gelernt. Danach haben die gesehen, dass meine Zahlen auch gut waren und dann haben die mir nichts mehr erzählt.
Ja.
So. Also ich habe das Thema Verkaufen erst viel später wirklich gelernt, aber ich habe so viele Anekdoten aus der Zeit. Ich habe so viele Dinge gemacht, die falsch waren, die nicht funktioniert haben. Und ich kann heute, wenn ein Verkäufer sagt, ja Dirk, das ist ja nett mit dieser Technik, aber das glaube ich nicht, dann kann ich ihm 5 Anekdoten erzählen, wie ich es gemacht habe und es nicht funktioniert hat, wie es andere gemacht haben und es nicht funktioniert hat und wie ich es dann geändert habe und auf einmal funktioniert habe, wie es meine Kunden geändert haben und auf einmal funktioniert hat. So, das ist, glaube ich, extrem wichtig, damit der andere auch wirklich eine Akzeptanz hat für den Content, den du ihm beibringst.
Aber muss ich dann auch, also du hast das selbst praktiziert und jetzt vermittelst du Techniken an andere, damit sie besser verkaufen, aber Trotzdem funktionierte vielleicht nicht alles bei jedem gleich. Das heißt, diese Bereitschaft, die du hattest, das ist das Thema Fehlerkultur, auch zu sagen, okay, gerade beim Thema Verkauf, ja, ich brauche die Umsätze, aber trotzdem, ich muss ja jetzt mal was riskieren, auch riskieren, auf die Nase zu fallen oder um überhaupt herauszufinden, was funktioniert für mich und meine Situation am besten. Also diese Bereitschaft auch zu sagen, jetzt setze ich mal was in Sand, aber ich habe es wenigstens versucht, die muss schon da sein, oder?
Ja, die muss da sein. Bitte setz auch nur was in den Sand, am besten mit einem C-Potenzialkunden. Ja? Mhm. Ich habe rund 20 Verkäufer festangestellt in meinem Team. Ich arbeite seit 22 Jahren mit festangestellten Verkäufern. Und wenn ich einem Verkäufer zum Beispiel einen Kontakt aus einem Webinar gebe, dann habe ich bis zu dem Termin, den der Kunde gemacht hat, ungefähr 1.000 Euro ausgegeben. Mhm. Und diesen Kunden und diesen Termin gebe ich nur einem Verkäufer, von dem ich sicher weiß, dass er es kann. Mhm. Ich würde nie einem Anfänger jetzt diesen Lead geben und sagen, hier hast du ein 1.000-Euro-Lead, guck mal, was geht. Und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Ey, dann kann ich das Geld auch verbrennen.
Ja, klar.
Das heißt, ich empfehle erstens lernen. Zweitens üben. Die Piloten üben Start, Landung, besondere Situationen im Flugsimulator. Der Flugsimulator für einen Verkäufer ist das Rollenspiel. Das heißt, ich rate Verkäufern, macht Rollenspiele. Selbst meine Verkäufer machen zweimal die Woche morgens beim Kickoff Rollenspiele. Wir üben das die ganze Zeit. Fußballer machen bei jedem Training das Fußball-ABC. Piloten gehen, obwohl sie erfahren sind, regelmäßig in den Flugsimulator, um sich weiterzubilden. Verkäufer müssen ins Rollenspiel. Das ist meine Empfehlung. Und dann, wenn du das im Rollenspiel wirklich gut beherrschst, dann, let's go, machst du das mit dem Kunden.
Das ist ja das, was ich hier im Podcast auch, wenn ich so kleine Hausaufgaben mitgebe, auch immer sage, probier das vielleicht nicht gleich in einer richtig wichtigen Situation aus, sondern vielleicht erstmal im Freundeskreis. Und schau, wie es funktioniert, bevor du damit wirklich jetzt in ein Gespräch mit wichtigen Kunden oder deinen Vorgesetzten gehst. Also probier es erstmal da aus, wo es nicht so schlimm ist, wenn es nicht funktioniert. Genau, dieses Thema Rollenspiele überhaupt üben und ja, kommen, reden lernt man nur durch Reden, auch im Verkauf. Das heißt, man muss es ja irgendwie erstmal tun. Oder du hast vorhin so das Thema Flirten und so weiter mit angesprochen. Auch da verkaufen wir uns. Auch das ist ja das, wenn ich es nie mache. Ja, du kennst vielleicht auch so Leute, die sagen, ja, ich bin da echt nicht gut drin und deswegen traue ich mich nicht. Und dann habe ich so einen Teufelskreis. Wenn ich mich nicht traue, werde ich halt auch nicht besser. Und ja, irgendwo muss ich halt mal es einfach versuchen. Jetzt ist ja so, wir haben schon angesprochen, du bist für manche auch irgendwo Vorbild oder Role Model oder sie nehmen dich so als Blaupause mit her. Andererseits hast du aufgrund dieses enormen Erfolgs und auch deiner Bekanntheit ja auch Kritiker bzw. Konkurrenz. Ich habe mich natürlich, bevor ich immer den Podcast einlade, auch so ein bisschen geschaut, was gibt's an Kritik an Dirk und da auch viel gesehen. Wenn man dann so ein bisschen tiefer bohrt, stellt man fest, oh, das ist ja doch irgendwie eine Nachrichtenseite, die irgendwie mit seiner Konkurrenz zu tun hat. Teilweise auch sehr spannend. Da geht's um sehr, sehr viel Geld bei euch. Das heißt, da wird dann auch gerne so ein bisschen sich gegenseitig, ne, also wo man dann so ganz klein liest, hier ist eine Verbindung hier und dahin und deswegen ist das Ganze eigentlich gar nicht so objektiv und manche Vorwürfe so, ja, wie teuer kann so ein Training sein? Und dann wird irgendwie im Nachhinein geklagt, wo ich mir denke, wenn du die Preise vorher kennst, was hast du dann im Nachhinein? Ja, also verstehe ich immer nicht, aber klar, so, umso bekannter man ist, umso erfolgreicher, umso mehr prasselt sowas auf einen ein, ob berechtigt oder unberechtigt. Man kriegt unglaublich viel ab, gerade auch im Netz heutzutage. Wie gehst du damit um? Also lässt dich das komplett kalt, beziehungsweise welche Strategien helfen dir auch damit umzugehen, dass dein Name in allen möglichen Kontexten irgendwo auftaucht?
Okay, da habe ich ganz viele Antworten. So, ich fange mal ganz vorne an. Im Fußball, wenn du auf dem Platz stehst, wirst du nur angegriffen, wenn du den Ball hast. Wenn du den Ball nicht hast, warum sollte dich irgendjemand angehen? Das heißt, wenn du angegriffen wirst in der Öffentlichkeit, egal ob es jetzt ein YouTube-Video ist, ob es ein Blogbeitrag ist oder drei Seiten im Spiegel, dann bedeutet das, du hast Sichtbarkeit Du bist erfolgreich, weil die Erfolglosen werden nicht angegriffen. Du bist erfolgreich und bleiben wir bei dem Fußballbild, du hast den Ball. Das ist das Erste. Also jeder, der sagt, ich möchte keine Kritik haben, ich möchte keine Hater-Kontakte haben, geh nicht in die Sichtbarkeit. Bleib in deinem Schneckenhaus und komm nicht raus.
Das ist so dieses Ding, ne? Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen.
Ja. Also insbesondere in Deutschland, ist auch in anderen Kulturen so, aber Deutschland ist da schon sehr empfänglich für so etwas. Genau. So, dann, das ist das eine, das gehört dazu. Du musst wissen, Kritik gehört zum Erfolg dazu. Wenn du irgendwas tust und damit erfolgreich bist, wenn du, man nennt es das Tall-Poppy-Syndrom. Das kommt... Ich glaube, Aristoteles hat das erste Mal genannt. Und zwar Poppy, das ist die Mohnblume. Und damals war es so, man hat die Mohnblumen, die höher gewachsen sind als andere, die hat man abgeschnitten. Das Tall Poppy Syndrom. Weil eine Mohnblume, die höher gewachsen ist als die anderen, die hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das wollte man damals nicht. Das ist über 2000 Jahre her. Und das ist heute noch so. Jemand bekommt sehr viel Aufmerksamkeit und wird dann oftmals abgeschnitten. Mhm. Okay, also das gehört dazu. Das ist nichts Neues. Das gibt es seit mehreren tausend Jahren. So, jetzt muss man bestimmte Mechanismen verstehen. Also eine Sache ist, das siehst du bei den Rappern. Ein Rapper, der völlig unbekannt ist, greift in einem YouTube-Video einen Top-Rapper an und erzählt irgendwelchen Unsinn über den und sagt, ja, der steht auf kleine Kinder und der hat seine Frau geschlagen und der nimmt Drogen und der hat das geklaut. Das sind alles nur Behauptungen. Das stimmt überhaupt nicht. Wie auch immer. Und jetzt passiert Folgendes. Wie viel Sichtbarkeit bekommt der? Was weiß ich, 1000 Views auf sein Video, weil keine Sau ihn kennt. Jetzt stell dir vor, dieser Rapper, den er da angreift, der vielleicht die Nummer 1, 2, 3 im Markt ist, der reagiert öffentlich darauf. Der geht hin und sagt, hey, ich bin angesprochen worden auf Drogenkonsum, auf meine sexuellen Vorlieben. Und Leute, ich kann euch sagen, da ist nichts dran. Ich bin absolut clean, ich kann einen Bluttest machen, dann seht ihr und so weiter. So, jetzt seine Zielgruppe bekommt mit, dass er das erzählt in der Öffentlichkeit. Und jetzt sagt seine Zielgruppe, wo kommt denn das her? Mhm. Und vielleicht nennt er sogar den Namen und sagt, ja, hier, Rapper XY hat in seinem Video gesagt. Oder du guckst dann unter seinem Video und dann haben die Fans haben dann das andere Video verlinkt. Wie viele Views bekommt dann das andere Video? Das andere Video hat 100.000 Views.
Das ist ja spannend. Wir hatten gerade den aktuellen Fall, also nicht mit so einem Angriff, sondern eher umgekehrt. Aber Jan Böhmermann hat ja irgendetwas über einen rechtsextremen YouTuber gebracht und daraufhin haben sich dessen Abozahlen irgendwie verdoppelt. Also weil die Leute dann erst mitgekriegt haben, dass es diesen Typen gibt.
Ja, so, also... Was bei mir der Fall ist, es gibt da einen Wettbewerber. Der Wettbewerber hat mich angegriffen und hat darauf gewartet, dass ich reagiere. Mhm. In dem Moment, wo ich reagieren würde, würde ich ja meine ganze Zielgruppe auf diesen Wettbewerber aufmerksam machen. Mhm. Das ist übrigens ein Wettbewerber, der bei mir 31 Seminartage in den letzten Jahren verbracht hat. Also er hat bei mir alles gelernt und greift mich dann öffentlich an. So. Und er macht das aber extrem geschickt. Also man muss da schon, wie du sagst, zweimal hingucken, um das zu sehen. Mhm. Aber ich kann öffentlich nichts dazu sagen, weil ich dann die komplette Aufmerksamkeit darüber schicken würde. Das ist eine Methode. Das machen viele, auch in unterschiedlichen Branchen. Mhm. Ein Kleiner greift einen Großen an und hofft, dass der Große reagiert und dann bekommt der Kleine die Sichtbarkeit und kann das abgreifen. Mhm. So, das Jan Böhmermann-Beispiel passt gerade gut, weil das war bestimmt von Jan Böhmermann anders geplant. Mhm. Und jetzt auf einmal hat der massive Sichtbarkeit. Genau. Ja. So, also erstens, Kritik gehört dazu. Zweitens, Da gibt es sogar Systeme dahinter, wie andere Kritik erzeugen, um davon zu profitieren. Das dritte ist, du musst abwägen, weil diese Kritik nicht nur auf mich als Personenmarke trifft, sondern auch auf meine Mitarbeiter, auf meine Familie, auf meine Freunde, weil dann auf einmal, was weiß ich, die Nachbarin meines Mitarbeiters spricht auf einmal den Mitarbeiter an und sagt immer, du arbeitest doch bei diesem Kräuter, oder? So, das ist doof. Oder meine Kinder dann irgendwie angesprochen werden und hör mal, dein Vater, der hat ja das und das gemacht, ne? So, das heißt, du musst schon etwas tun, aber du musst gucken, in welchem Rahmen du reagierst.
Das finde ich einen sehr wichtigen Ansatz, ja.
Ja, Oliver, Fazit. Ja. Du wirst angegriffen, wenn du angegriffen wirst, weißt du, dass du erfolgreich bist. Und dann musst du gucken, wie du damit umgehst.
Das ist ja allgemein auch beim Thema Schlagfertigkeit so, wenn ich verbal angegriffen werde, muss ich mir auch sehr gut überlegen, schlage ich jetzt so hart zurück wie möglich und greife damit vielleicht meinen eigenen Ruf an bei den Umstehenden oder reagiere ich vielleicht nur minimal oder auch ignoriere es, was die andere Person ja fast noch mehr auf die Palme bringen kann, weil der Angriff dann verpufft so ein Stück weit. Und ja, das ist ja auch also das, was man immer abwägen muss. Ne? Wie schnell lässt man sich auch provozieren oder zu irgendeiner Reaktion hinreißen?
Ja.
Ich würde ganz spannend, ist jetzt noch so eine Frage, also ich habe überlegt natürlich, was kann ich dich noch fragen, aber dann fiel mir auf, was würdest du denn gerne gefragt werden? Also gibt es so eine Frage, wo du dir denkst, die müsste doch eigentlich kommen, aber die kommt viel zu selten oder gar nicht?
Boah, das, also es gibt Fragen, die ich immer wieder bekomme. Und es gibt ganz seltene Fragen. Und du hast eben gesagt, ja, ich bin für viele auch ein Role Model. Im Beruflichen, ja. Also zum Beispiel, ich arbeite viel. Ich bin sehr fleißig. Und das ist für viele Vorbild. Ich bin sehr fleißig. Und viele fragen dann, wie bist du organisiert? Wie schaffst du das, dass du so einen Output hast? Wie schaffst du das, dass du so viel machst? Das Zweite, was viele auch als Vorbild nehmen, ist, du hast so viel Energie. Wo kommt diese Energie her? Was machst du, um so viel Energie zu haben? Das sind seltenere Fragen. Die sind aber wichtig, weil wenn du keine Energie hast, dann kannst du rhetorisch noch so geschickt sein. Die Menschen werden nicht bei dir kaufen, sie werden nicht mit dir arbeiten wollen. Also stell dir vor, Oliver, du hast ein Date, du bist auf der Suche nach einer Partnerin und auf einer Skala 1 bis 10, was die Energie angeht, sitzt die Dame beim ersten Treffen in einem Eiscafé mit Energie 3,5. Würdest du die wieder treffen wollen?
Wahrscheinlich nicht.
Nee, mit der Wahrscheinlichkeit nicht.
Weil das ja auch ziemlich schnell als Desinteresse interpretiert wird. Also es kann alle möglichen Gründe haben, sie hatte vorher einen schlechten Tag oder ist sehr erschöpft, was auch immer. Aber so wie es bei mir halt ankommt einfach, wird man es als Desinteresse in irgendeiner Form interpretieren. Und da fand ich das spannend, was du vorhin gesagt hast aus deiner Zeit in der Handelsvertretung, dass du da noch nicht gut im Verkaufen warst technisch, aber die Leute gemerkt haben, du stehst in dem Produkt, du hast eine Leidenschaft dafür. Und das finde ich ja in der Kommunikation, in der Rhetorik allgemein ganz wichtig. Du kannst ganz geile Techniken kennen, die komplette rhetorische Trickkiste dabei haben. Aber wenn du nicht wirklich an das glaubst, was du erzählst und sagst, das möchte ich heute euch vermitteln, dann wird es halt trotz allem vielleicht technisch okay sein, aber die Menschen irgendwo nicht erreichen.
Ja, also diese Energie. Und jetzt, du hast die Dame entschuldigt mit, sie hatte keinen guten Tag und sie hat vielleicht zu wenig geschlafen oder so. Das gilt nicht. Wenn ich in einem Verkaufsgespräch bin, wenn ich bei dir eingeladen bin im Podcast, wenn ich ein Seminar habe, dann bin ich mit 100% Energie bei der Sache. Egal, wie ich vorher geschlafen habe, egal, wie mein Gesundheitszustand da ist, egal, ob ich gerade von meiner Frau verlassen wurde, das interessiert mich. Meine Aufgabe in der Situation ist es, guck mal, deine Zuhörer schenken uns jetzt ihre Aufmerksamkeit. Und dann kann ich nicht mit Energielevel 6 hier sitzen. Dann sagen die, boah, da schlafe ich ja ein. Dirk Kräuter, da schlafe ich ein. Der hat ja vielleicht was zu sagen. Der mag ja erfolgreich sein, aber da ist ja nichts hinter. Das heißt, in dem Moment, wo wir online gehen, in dem Moment, wo du sagst, Mensch, Dirk, herzlich willkommen, entscheide ich mich, jetzt bin ich mit einer 10 von 10 von Energie dabei. Und das erwarte ich in jeder Situation. Wenn der Photovoltaikverkäufer mit dir telefoniert, dann erwarte ich, dass du sagst, jo, fachlich waren da viele Fragen nicht beantwortet, aber ich habe gemerkt, der hat gebrannt. Boah, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich erinnere mich an Verkaufssituationen, wo ich auf Menschen getroffen bin, insbesondere in Hotels oder in Restaurants, die richtig präsent waren und richtig positiv voller Energie waren, wo ich gesagt habe, wow, das ist echt cool, das macht echt Spaß. Anschließend ein gutes Trinkgeld, weil ich mich bei dem total wohl gefühlt habe.
Ja.
So, also das ist vielleicht die Frage, die zu selten gestellt wird. Es ist nicht immer nur rhetorisch und fachlich und Gesprächstechniken. Ganz viel ist, brennst du für das, was du da machst? Bist du mit maximaler Energie dabei? Wenn du mit weniger als 10 dabei bist, such dir was anderes, für das du brennst. Ich hab eine schöne Anekdote. Wir haben eine Übung, die machen wir in den großen Seminaren. Ich suche mir eine Teil, also ich frage jemanden, hat jemand eine Baustelle mit dem Thema Verkaufen? Hat jemand, dass er irgendwie morgens aufwacht und sagt, nee, verkaufen will ich nicht. Verkaufen ist schlimm für mich. Ich würde nie Kaltakquise machen. Never. Ja, gibt's da jemanden? Ja, steht mal auf. Okay, dann stehen welche auf. Das sind übrigens mehr Frauen als Männer, die dann aufstehen. Okay. Und dann suche ich mir jemanden raus, gehe ich, ich weiß noch, bin zu einer Dame gegangen und dann sage ich, was machst du denn? Ja, ich bin bei einer großen Versicherung und ich bin Versicherungsverkäuferin. Okay. Und wie ist denn das? Ja, ach, das ist schwierig und ach, wir haben viele Schadensfälle, ach, und die werden nicht alle reguliert und so. Die hat echt rumgejammert, als Versicherungsspezialistin. Dann habe ich gefragt, hast du denn ein Hobby? Hast du ein Thema, was dich begeistert? Und dann sagt sie, Klavierspielen. Ich sage, was ist denn das Tolle an Klavierspielen? Und dann siehst du ihr Gesicht. Du siehst ihr Gesicht und du siehst, wie die Energie auf einmal kommt und wie sie begeistert sie erzählt von Klavierspielen. Und dann sage ich, macht es Sinn, dass Kinder früh Klavierspielen lernen? Ja, natürlich, weil... Und macht es Sinn, weniger Geld fürs Auto auszugeben, aber sich dafür ein Klavier anzuschaffen? Sagt sie, ja, auf jeden Fall. Boah, und die hat gebrannt für das Thema. So, und dann gibt es nachher das Feedback. Wir machen nämlich heimlich zwei Fotos. Wir machen ein Foto von ihrem Gesichtsausdruck, wenn sie über Versicherungen spricht, und ein Foto, wenn sie über Klavierspielen spricht. Und dann zeigen wir diese beiden Fotos 10 Minuten später auf der Leinwand und zeigen, das war sie bei dem Thema, das bei dem Thema. So, und da, mein Rat an diese Dame war damals, wechsel deinen Job, mach ein Geschäft auf für Klaviere, verkauf Klaviere oder geh dort als Verkäuferin hin, verkauf Klaviere oder mach eine Musikschule auf und verkauf Musikunterricht für Kinder. Aber du brauchst ein anderes Produkt. Die Energie, die du bei Klavier hast, die Energie brauche ich beim Thema Versicherung. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann such dir ein anderes Produkt. Und das ist die Frage, die mir total selten gestellt wird.
Das finde ich aber super spannend jetzt, weil das ist wirklich so ein Punkt. Es gibt ja oft so dieses Ding, dass man dann für Mitarbeitermotivation irgendwas macht, so dieses Chaka, du schaffst es, und eigentlich nur, damit man die Leute irgendwie dazu bringt, dass sie noch länger in dem Hamsterrad stecken bleiben, das ihnen eigentlich überhaupt nicht liegt. Und du sagst jetzt einfach, wechsel auch den Job. Und das finde ich super genial, weil das ist es halt vielleicht manchmal doch, diesen großen Schritt aus der Komfortzone rauszutun und zu sagen, nee, ich muss dahin, wo wirklich die Leidenschaft oder wie du es nennst, Energie eben da ist. Und ja, das ist vielleicht erstmal eine große Hürde, diesen Schritt zu gehen, aber ist dann halt einfach wichtig, damit man genau mit dieser Leidenschaft rangehen kann und nicht versucht, sich irgendwie zu motivieren, auch die Woche noch durchzuhalten, bis es im Radio wieder heißt, endlich Wochenende und man sich denkt, wieder irgendwie geschafft. Das kann auf Dauer nicht funktionieren, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also manchmal ist die Veränderung, die muss gar nicht so groß sein. Ich habe ja gesagt, die meisten, also eigentlich alle Kundenanfragen, die wir haben, die kommen übers Netz. Also die kommen übers Netz. Und meine Mitarbeiter melden sich dann telefonisch, aber die müssen keinem erzählen, ich rufe an von Dirk Kräuter ist das, der macht das und so weiter. Sondern die rufen an und sagen, hey, du hast das und das und das bei uns angefragt und ich wollte mich bei dir melden, wollte mal hören, wie ich dir helfen kann. Die telefonieren auf einem ganz anderen Level. Wenn die Kaltakquise machen müssten, würden die sich anders verhalten. Da hätten sie mit viel mehr Ablehnung zu tun, aber meine Leute kriegen nur warme Kontakte und rufen dann an und führen mit denen also mehr oder weniger ein ganz normales Gespräch. Und das verändert auch den Verkäufer bei uns, weil der Verkäufer sagt, ich arbeite gerne bei dir, weil ich habe warme Leads. Das Geld ist sekundär. Die sagen, ich arbeite gerne bei dir, weil das sind coole Kunden, das sind Gespräche auf Augenhöhe, die Kunden sind in der Regel nett und die freuen sich auch über meinen Anruf und ich muss keine Kaltakquise machen.
Das finde ich mega gut. Das heißt, der Ansatz wäre jetzt auch, wenn wir jetzt hier am Ende des Gesprächs sind, wenn sich jetzt jemand für deine Angebote interessiert, einfach mal die kostenlosen Webinare nutzen oder einfach mal einen Gesprächstermin mit einem deiner Mitarbeitenden ausmachen und dann kann man da ganz entspannt erstmal rausfinden, taugt's was oder nicht, sonst erfährt man auch, nee, für dich ist es jetzt nicht tauglich, wir haben vielleicht zukünftig was für dich, aber aktuell nicht oder das wäre jetzt genau das Richtige für dich. Das heißt, man wird auch in die Hand genommen und darauf hingewiesen, was jetzt passen könnte. Wird also ist es eher dann Beratungs- als ein Verkaufsgespräch. Jetzt erstmal höre ich so ein bisschen raus, ne? Oder halt beides gemischt, wie es halt so im Alltag einfach ist. Das heißt, einfach mal auf deine Website dirkkräuter.com, glaube ich, ne? Aber .de funktioniert wahrscheinlich auch. Ja, einfach mal da drauf schauen und sich informieren, beziehungsweise hast du auch Produkte wie die Webinare einfach mal zum Einstieg so ein bisschen reinzuschnuppern und sich ein bisschen mehr mit diesem Thema Verkauf zu beschäftigen, vor dem so viele eben Berührungsängste haben, die wir heute hoffentlich ein bisschen abbauen konnten, sich ein bisschen mehr in das eigene innere Kind wieder reinzuversetzen, das ohne große, das macht man nicht, Sprüche einfach mal wirklich macht. Und ich danke dir ganz herzlich für die Erkenntnisse heute und dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Dirk.
Oliver, herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen für das Thema Verkaufen ein Stück weit mehr begeistern konnten. Finde ich super. Danke dir.
Da bin ich sehr überzeugt. Ich danke dir und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.